Also wir haben uns fest vorgenommen, dass wir hier jetzt keinen Aktionismus vorlegen, sondern bei jedem Punkt sehr genau begründen können die Notwendigkeit. Und ich glaube, darum haben sich jetzt alle drei bemüht. Alle drei sind weit entfernt von diesen Mechanismen. Jetzt ist was passiert, jetzt muss ein Aktionismus stattfinden. Das ist genauso schädlich wie Entrüstung und dann Übergang zur Tagesordnung.
Punkt 12. Einen guten Mittwochmittag wünsche ich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße den Bundesminister des Innern für Bau und Heimat, Horst Seehofer. Ich begrüße Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Christine Lambrecht. Und ich begrüße die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Franziska Giffey. Es geht heute Mittag um den Kabinettsbeschluss über Maßnahmen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und Hasskriminalität.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Herr Minister Seehofer, Sie haben das erste Wort, bitte.
Frau Welty, liebe Frau Lambrecht, Frau Giffey, meine Damen und Herren. Ich will noch einmal etwas sagen zur Notwendigkeit dieser Eckpunkte und zu der Tatsache, dass die Bedrohungslage aus dem Bereich des Rechtsextremismus und des Rechtsterrorismus und damit auch des Antisemitismus in Deutschland hoch ist. Man kann es nicht oft genug betonen, denn das erfordert auch selbstverständlich Konsequenzen, die wir Ihnen gleich vorstellen möchten. Sie müssen schlicht und einfach die Linie sehen von NSU über Lübcke und Halle und viele, viele weitere Vorfälle dazwischen. Und seit wenigen Tagen hat ja auch Bayern den Amoklauf in München mit vielen Toten rechtsextremistisch motiviert eingestuft. Das ist schon eine dicke Problematik, eine sehr ernste Problematik. Und deshalb bin ich sehr froh, dass nach ungewöhnlich schneller Vorbereitung das Bundeskabinett heute diesen Eckpunktebeschluss als erstes Maßnahmenpaket gegen den Rechtsextremismus und die Hasskriminalität beschlossen hat. Das, was wir Ihnen gleich vorstellen, ist in einer eigenen Innenministerkonferenz behandelt worden und von allen Bundesländern auch so gebilligt worden. Das heißt, wenn es in einzelnen Punkten zu gesetzgeberischen Umsetzungen kommt, können wir wohl davon ausgehen, dass wir auch im Bundesrat die nötige Unterstützung haben. Ich bedanke mich besonders bei Ihnen, liebe Frau Lambrecht, dass dies mit diesem Tempo, das schon ungewöhnlich schnell ist, möglich war, sich zu verständigen. Und ich will jetzt nicht in Ihren Geschäftsbereich eingreifen. Ich begrüße alle Punkte, die wir Ihnen heute vorstellen. Übrigens hatte ich ja die 6 größten Länder der Europäischen Union und die Amerikaner jetzt 2 Tage in München zu Gast. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Herausforderungen in diesen 6 großen Ländern, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Polen, sehr gleichgerichtet gesehen werden und die Ansatzpunkte zum Kampf gegen Rechtsextremismus in all diesen Ländern gleichgelagert sind. Mir besonders wichtig ist die Botschaft, dass wir alles tun müssen, damit Waffen nicht in die Hände von Extremisten kommen oder dort, wo sie in den Händen der Extremisten sind, auch eine legale Befugnis wieder entzogen wird. Das gilt für rechtsextremistische Vereinigungen, deren Tätigkeit gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet ist. Selbst dann, so sind wir überzeugt, wenn diese Vereinigungen nicht oder noch nicht verboten sind. Ich halte es auch für richtig, dass wir bei der Erteilung von Waffenscheinen eine Regelanfrage an den Verfassungsschutz richten. Das ist notwendig, um sicherzustellen, dass bei Personen, wo der Verfassungsschutz Erkenntnisse hat, nicht dann auch noch Waffenscheine erteilt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe selbst noch in Bayern erlebt, bei einem Reichsbürger einen Polizeieinsatz und der wurde von dem Täter von der Schusswaffe Gebrauch gemacht und ein Polizeibeamter getötet. Das sind Dinge, die Konsequenzen des Rechtsstaates verlangen. Und der Punkt ist mir besonders wichtig. Auch das, was Ihnen Frau Lamprecht gleich sagen wird zur Internetkriminalität und zum Hass im Internet. Auch das haben alle EU-Länder, die da in München versammelt werden, als die größte Herausforderung für die innere Sicherheit beschrieben. Das Internet, damit ist kein Generalverdacht gegenüber allen Internetnutzern zum Ausdruck gebracht, sondern es geht darum, Schwerstkriminalität, Verbrecher zu identifizieren und ihr Tun im Internet zu unterbinden, insbesondere in Bereichen, wo wir heute noch im hohen Maß auf Freiwilligkeit der Zusammenarbeit mit Dienstleistungsanbietern angewiesen sind. Ich bin also sehr froh. Wir werden weiter stark an diesem Thema bleiben. Sind sicher nicht die letzten Maßnahmen, aber es sind die Maßnahmen, die jetzt möglich sind, in einer zügigen Bearbeitung. Und wir werden sicher in einigen Wochen mal noch auf die Novelle des Bundesverfassungsschutzgesetzes, auf eine Novelle des Bundespolizeigesetzes zurückkommen. Aber das sind komplexere Sachverhalte, die wir in aller Ruhe miteinander besprechen wollen.
Dann Frau Lamprecht, bitte.
Ja, vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die schrecklichen Vorkommnisse gegenüber Walter Lübcke in diesem Jahr, gegenüber des Attentats in Halle, machen uns alle sehr bestürzt. Aber bei dieser Bestürzung darf es nicht stehen bleiben. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir uns auf ein maßvolles, aber sehr notwendiges Maßnahmenpaket verständigt haben, mit dem wir auf diese furchtbaren Vorgänge reagieren wollen. Es kann nicht sein, dass in diesem Land Hass und Hetze einen Nährboden hat und gedeihen kann, wenn man das Wort überhaupt verwenden möchte, und unglaubliche Entwicklungen dadurch zu verzeichnen sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einer Entwicklung im Netz entgegentreten, dadurch, dass wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das NetzDG, verschärfen wollen. Momentan ist die Situation so, dass Plattformbetreiber dann, wenn strafbare Inhalte gemeldet werden, diese Posts sperren oder löschen. Und wir wollen einen Schritt weitergehen, damit die Ermittlungsbehörden die Möglichkeit haben, dann dagegen auch mit dem Strafrecht vorzugehen, dass diese Inhalte bei Volksverhetzung und Mordbedrohungen auch an Ermittlungsbehörden, in dem Fall an eine besondere Stelle des BKAs, weitergeleitet werden, damit Ermittlungen erfolgen können. Es muss klar sein, das Netz, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und die Meinungsfreiheit, die sowohl in der digitalen als auch in der analogen Welt gilt, die hat ihre Grenzen da, wo das Strafrecht beginnt. Und diesen Grundsatz zu transferieren, auch in die digitale Welt, das ist unser großes Anliegen, damit nicht dieser Eindruck herrscht, hier kann man Hass und Hetze verbreiten, hier kann man Menschen bedrohen, hier kann man Straftaten gutheißen. Nein, das kann man nicht. Es gelten die gleichen Regeln wie in der analogen Welt. Und das setzen wir mit einer Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes durch. Das ist ganz wichtig, weil in diesen Foren zum Teil der Eindruck entsteht, man würde sich da unter sich unterhalten. Das ist aber nicht so, sondern solche Posts stacheln zum Teil auch auf, da noch eins draufzusetzen, nochmal mit einer höheren Qualität zu reagieren. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Und deswegen wollen wir darüber hinaus mit diesem Maßnahmenpaket auch Beleidigungen, sofern sie im öffentlichen Raum durchgeführt werden, noch mal besonders unter Strafe stellen, weil es eine andere Qualität hat. Ob sie jetzt in der Kneipe beleidigt werden, wo sie selbst und vielleicht noch einige Teilnehmer drumherum das mitbekommen, oder ob es eben im Netz geschieht, wo jeder World Wide Web, wo jeder eben diese Beleidigungen mitbekommt, damit einem ganz anderen Kreis zugänglich ist, aber auch eine Entwicklung, so wie ich sie vorhin schon beschrieben habe, abläuft, dass man vermeintlich ja anonym ist, also eine andere Qualität hat, das Ganze noch mal derber, noch mal verletzender, noch mal beleidigender ausgedrückt wird und andere eben auch aufstachelt, sich an dieser Entwicklung zu beteiligen. Deswegen wollen wir eine Verschärfung von Paragraph 185 vornehmen, um eben genau dieser Entwicklung auch besonders entgegenzutreten. Bei den zahlreichen Gesprächen, die ich in den letzten Wochen geführt habe mit Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern, ist deutlich geworden, dass wir als Rechtsstaat ganz, ganz dringend gefordert sind, weil gerade die vor Ort unglaublich viel abbekommen von solcher Hetze, von Bedrohungen, weil eben bekannt ist, wer ist der Bürgermeister, wer ist hier in der Kommunalpolitik aktiv, wo wohnt jemand, was ist mit der Familie, wo gehen die Kinder in die Schule, also nochmal eine ganz besondere Bedrohungslage auch gegeben ist. Und wenn man sich dann vor Augen führt, wie sieht denn da der Schutz und wie sieht denn da der Strafrahmen aus, dann fällt auf, dass ausgerechnet der Schutz für politisch aktive Menschen, der nämlich besonders gewährleistet wird über Paragraph 188 StGB, dass der eben gerade nicht für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker gilt, sondern durch die Rechtsprechung ausgeprägt nur für Bundes- und Landespolitiker. Das werden wir ändern. Wir werden klarstellen, diese Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker verdienen den besonderen Schutz, denn sie sind die Stütze der Gesellschaft. Ich höre ganz oft, ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Ich ertrage das nicht mehr. Ich ziehe mich aus meinem Engagement zurück. Und das dürfen wir als starker Rechtsstaat und als wehrhafte Demokratie nicht zulassen. Menschen, die sich für diese Gesellschaft einsetzen, die für eine offene, für eine tolerante Gesellschaft stehen, die dürfen nicht mundtot gemacht werden. Denn genau das ist der Versuch, der unternommen wird mit solchen Bedrohungen, mit solchen Beleidigungen. Und deswegen ist es wichtig, diese Personengruppe mit in den Schutzbereich von 188 aufzunehmen. Wir werden mitregeln in diesem Zusammenhang auch, dass es einen Schutz gibt von Menschen, die sich ebenfalls engagieren und einsetzen, in diesem Fall beruflich, aber ein Beruf, auf den wir alle angewiesen sind, nämlich dann, wenn es uns nicht gut geht, nämlich Ärzte und Notfallsanitäter in Notambulanzen. Und da haben wir eine Entwicklung, die ist ähnlich erschreckend wie bei Rettungsdiensten oder auch bei Polizei, dass sie angegriffen werden, während sie ihre Aufgabe erfüllen. Also während sie Menschen helfen in einer ganz konkreten Notsituation, fühlen sie sich Hass gegenüber. Sie werden körperlich nicht nur bedroht, sondern es gibt auch Übergriffe. Und deswegen werden wir mit diesem Maßnahmenpaket auch den Schutz von Ärzten und Sanitätern in solchen Notambulanzen verstärken. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diejenigen, die sich für uns alle engagieren, die für uns alle da sind, dann auch unseren Schutz bekommen. Ja, die Frage Waffenrecht hat Herr Seehofer schon angesprochen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass klar ist, in diesem Land Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten. Ein weiterer Punkt ist, dass wir mit dem Melderecht denjenigen auch helfen wollen, deren Adresse bekannt sind, die sich vor Ort engagieren und die zum Teil mit unfassbaren Bedrohungen leben müssen. Da werden Haustüren fotografiert, ins Netz gestellt unter Angabe der Privatadresse und so natürlich Menschen in Angst und Schrecken versetzt, wenn das bekannt wird. Deswegen wollen wir auch beim Melderecht dafür sorgen, dass es einfacher ist, diese Adressen dann auch sperren zu können, damit nicht jeder auf die Privatadresse zugreifen kann. Ja, das ist der Bereich, den ich Ihnen vorstellen möchte aus dem rechtspolitischen Bereich. Aber es ist gut und wichtig, dass auch Frau Dr. Giffey dabei ist, denn diese ganze Situation hat zwei Seiten. Wir müssen als Rechtsstaat reagieren, als wehrhafte Demokratie aufzeigen, dass wir in der Lage sind, mit solchen Situationen eben auch Herr zu werden. Aber die Präventionsarbeit, die Bildungsarbeit, die Aufklärungsarbeit ist eine Aufgabe, die mindestens genau genauso wichtig ist.
Und bevor Frau Ministerin Giffey das Wort bekommt, möchte ich den Herrn, der hier vorne steht, mit der blauen Steppjacke, wenn Sie nicht fotografieren oder nicht filmen, wäre es mir lieb, wenn Sie sich einen Platz suchen würden, damit wir die Ausgänge frei halten können, von wegen Fluchtweg und so. Dann Frau Ministerin Giffey, bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Dieser Kabinettsbeschluss heute sendet das Signal aus, dass wir ein ganz klares Verständnis haben von dem, was jetzt zu tun ist. Und es sind zwei Seiten einer Medaille. Es sind die Maßnahmen der Sicherheit, der Durchsetzung, des Schutzes auf der einen Seite, aber es sind ganz genauso die Maßnahmen für die Prävention und für die vorbeugende Intervention auf der anderen Seite. Mehr Sicherheit und mehr Prävention ist die Botschaft aus diesem heutigen Kabinettsbeschluss. Und ich bin sehr froh, dass wir unseren Teil auch dazu beitragen konnten. Es ist schon gesagt worden, dass eben diese Fragen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, von Rechtsextremismus, von Antisemitismus inzwischen ein erhöhtes Maß angenommen haben, dass sie uns alle wachrütteln müssen und dass wir gemeinsam dafür sorgen müssen, dagegen auch vorzugehen. Wir haben als das Ministerium, das Anfang des Jahres auch eine eigene Abteilung für Engagement und Demokratieförderung in Deutschland aufgebaut hat, natürlich ein großes Interesse daran, dass die Programme, die es seitens der Bundesregierung gibt, zum Thema Demokratieförderung und Extremismusprävention an dieser Stelle auch noch mal eine zusätzliche Stärkung erfahren. Ich denke da vor allen Dingen an unser Programm Demokratie leben, das im Bundesfamilienministerium umgesetzt wird, aber auch an das Programm Zusammenhalt durch Teilhabe, das im Bundesinnenministerium umgesetzt wird und auch generell auf alle Maßnahmen der politischen Bildung. Denn das ist ein ganz wesentlicher Aspekt und es muss darum gehen und das Signal sendet dieser Kabinettsbeschluss heute für diese Programme auch eine nachhaltige Förderung sowohl des zivilgesellschaftlichen Engagements, aber auch gegen jede Form von Extremismus tatsächlich auch zu bestärken und fortzuführen. Wir haben mit dem Beschluss heute festgelegt, dass wir diese Präventionsprogramme auf eine finanzielle Verstetigung zielen. Und ganz konkret will ich Ihnen mitteilen, dass wir uns gemeinsam mit dem Bundesfinanzminister, mit Olaf Scholz, darauf verständigt haben, dass wir in dieser Hinsicht den Beschluss so schnell wie möglich umsetzen, dass also mit der Haushaltsaufstellungsverfahren und der Aufstellung für den Haushalt 2021 auch noch mal eine deutlich verbesserte Perspektive für das Programm Demokratie leben geschaffen wird. Wir haben ja bereits vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass das Programm Demokratie leben, das ich im letzten Jahr entfristet habe, sodass es weitergehen kann nach 2019, dass wir es im Jahr 2020 mit dem Haushalt auf gleichem Niveau ausstatten wie in diesem Jahr, also mit 115,5 Millionen Euro. Was noch offen war, war die Finanzplanung über das Jahr 2020 hinaus. Und da kann ich Ihnen heute die Mitteilung machen, dass es eine Einigung gibt mit dem Bundesfinanzminister, dass wir bis zum Jahr 2023, also für die komplette Förderperiode, die zum Januar 2020 starten wird, dass wir jedes Jahr eine Ausstattung vorsehen werden, verlässlich von mindestens dem Niveau, das wir jetzt haben, von mindestens 115 Millionen Euro, dass das fortgeschrieben wird. Und damit haben wir eine Perspektive 2020 bis 2023, die mindestens sich für diese vier Jahre auf 460 Millionen Euro beläuft, wo wir also eine verlässliche Förderung dieser Projekte machen können, sowohl in den Partnerschaften für Demokratie, 300 haben wir in Deutschland, die vor Ort Arbeit gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus und gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit machen, als auch in den 16 Landesdemokratiezentren, die mit den Mitteln, die sie bekommen, das sind 900.000 Euro im Jahr, konkrete Projektförderung machen können, vor allen Dingen auch im Bereich der mobilen Beratung, der Ausstiegsberatung, der Opferberatung. Und wir werden darüber hinaus in verschiedenen Feldern des Extremismus im Jahr 2020 bundesweite Kompetenznetzwerke starten. Ich will das kurz erwähnen, in welchen Bereichen das sein wird. Das wird im Bereich des Antisemitismus sein, des Antiziganismus, der Homosexuellen und Transfeindlichkeit, der Islam- und Muslimfeindlichkeit, des Rassismus gegen schwarze Menschen und des islamistischen Extremismus, Linksextremismus, Rechtsextremismus, aber auch zum Thema Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft. Und diese Kompetenznetzwerke werden nicht irgendwo sein, sondern es werden die Träger sein, die seit vielen Jahren dort Erfahrung haben, die auch bisher im Programm Demokratie leben, bundesweite Projekte umgesetzt haben, die aber an dieser Stelle noch mal verstärkt zusammenarbeiten. Und es wird auch weiterhin bundesweite Modellprojekte geben, die ganz besonders in diesem Bereich Rechtsextremismus, Antisemitismus auch einen Fokus legen werden. Wir werden die Mittel für die Antisemitismusprävention und dem entgegenzuwirken erhöhen im nächsten Jahr und das auch weiter so fortführen. Das sind für uns sehr wesentliche Punkte. Und wir haben uns auch darauf verständigt, gemeinsam mit dem Kollegen Seehofer, dass wir seitens des Bundesfamilienministeriums und des Bundesinnenministeriums nochmal an weiteren rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen arbeiten für die Verbesserung der Prävention in Deutschland. Ich halte es für ein sehr wichtiges Signal, dass wir auch hier eine enge Zusammenarbeit verabredet haben zwischen den beiden Ministerien, damit wir hier nochmal schauen können, welche Punkte sind zu verbessern, wie können wir rechtliche Rahmenbedingungen verbessern, Strukturen verbessern, um Prävention in Deutschland besser aufzustellen. Wenn das von beiden Seiten funktioniert, sowohl vom Innenministerium als auch durch das Bundesfamilienministerium, dann ist das, glaube ich, ein sehr gutes Signal für den heutigen Tag. Insofern, beide Seiten sind berücksichtigt und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Ressorts, die heute hier auch mit dabei sind.
Vielen Dank für diese Runde an Statements hier vom Podium. Wir kommen zu Fragen, verbunden mit der Bitte, sich jeweils kurz vorzustellen und auch das Medium zu nennen, damit alle wissen, wer da fragt und wem man antwortet. Es geht los bei Herrn Feuerath.
Ja, Christian Feuerath, Junge Freiheit. Herr Minister Seehofer, es ist ja in den Verbänden der Legalwaffenbesitzer momentan einiges an Aufruhr ob Ihrer Maßnahmen. Sie wollen große Magazine pauschal verbieten. Es soll eine Regelanfrage bei allen Waffenbesitzern geben. Inwiefern halten Sie das für sinnvoll angesichts der Tatsache, dass der Täter in Halle seine Waffen offensichtlich aus dem 3D-Drucker selbst gebaut hat? Und auf der anderen Seite haben Sie jetzt als jetzt eher eine Frage an den CSU-Parteipolitiker, haben Sie da nicht gerade als ehemalige Partei für das Schützen- und Brauchtumswesen jetzt ein neues Konjunkturprogramm in Richtung AfD, dass Sie da wieder Ihre Stammklientel verprellen?
Darf man, ja. Ja, unbedingt. Das ist Sinn und Zweck dieser Veranstaltung.
Ich bin deshalb auch so froh, dass wir uns jetzt so schnell in der Regierung verständigt haben, weil allzu häufig bei solchen schrecklichen Katastrophen immer der gleiche Ablauf ist. Betroffenheit, Erklärungen, Übergang zur Tagesordnung. Und das habe ich auch immer wieder gehört bei meinem Besuch in Halle und ihr habt es auch gehört. Folgen diesen Gesprächen jetzt auch Taten. Und deshalb ist es ganz wichtig für die Vertrauensbildung, das steht über allem, dass wir Taten folgen lassen. Politische Taten zur Abwehr. Komme gleich zu Ihren Fragen. Aber Politik ist nur dann gut, wenn sie auch eine geistige Grundlage hat für ihr Tun. Und die geistige Grundlage ist nicht nur zu schwätzen, zu reden, Betroffenheitserklärungen abzugeben, die sind auch notwendig, sondern auch Schritte einzuleiten, um solche Dinge für die Zukunft noch weiter zurückzudrängen. Vollkommen ausschließen kann es ohnehin niemand. Und deshalb ist es gut, das war nämlich die Hauptsorge der Menschen vor Ort. So wird jetzt nichts passieren. Und ich glaube, man kann ernsthaft gegen den Punkt, keine Waffen in die Hände von Extremisten politisch agieren. Ich habe unzählige Bundestagsreden jetzt in diesen 1,5 Jahren gehört, wo man mich aufgefordert hat, erstens gegenüber dem Rechtsextremismus stärker vorzugehen und zweitens Extremisten die Waffen zu entziehen. Einer, der da eine sehr emotionale Rede gehalten hat, war Sigmar Gabriel. Mit großem Beifall des ganzen Hauses. und Com sind Ereignisse etwas länger zurück. Einige Tage ist die Bereitschaft, das wirklich auch zu tun, schon wieder kleiner ausgeprägt. Ich möchte das ernsthafte Gegenargument hören, dass was spricht dagegen, Waffen, die in den Händen von Extremisten sind, zu entziehen. Auch aus meiner Partei möchte ich das ernsthaft hören. Und zweitens, bei der Erteilung eines Waffenscheins eine Regelanfrage zu stellen, ist ein rein behördeninterner Vorgang, ob extremistische Erkenntnisse über eine Person vorliegen. Sonst dürfen wir mit der Ernsthaftigkeit, Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten, dürfen wir den Satz nicht mehr gebrauchen. Der erfordert wirksame präventive Maßnahmen. Und dort, wo sie schon in den Händen sind, der Entzug. Das ist der Sachverhalt, den wir heute im Kabinett besprochen haben und wo wir den Fraktionen auch Formulierungshilfen gegeben haben. Das, was Sie ansprechen, ist das Waffenrecht, das wir verändern müssen aufgrund einer EU-Richtlinie. Und ich erlebe jede Stunde, dass alles durcheinander gewürfelt wird und zum Teil auch mit völlig abstrusen Behauptungen emotionalisiert wird. Ich habe mich persönlich um die Erstellung des Gesetzentwurfs, der viele, viele Monate zurückliegt, gekümmert und habe auch zum Beispiel mit dem bayerischen Innenminister über den Vollzug eine Verständigung erzielt. Da gibt es einen einzigen Punkt, den ich nicht bereit bin zu akzeptieren, weil er für die Sportschützen auch nicht notwendig ist, nämlich Magazine mit 20 und mehr Schuss oder 25 und mehr Schuss. Das sind halbautomatische Waffen. Und da bin ich nicht bereit, weil das wäre eine erhebliche Sicherheitsveränderung in Deutschland, Magazine für automatische Waffen zuzulassen im Sportbereich. Und dazu stehe ich. Und dann soll mir jemand öffentlich sagen, nicht so im Hintergrund Ihnen gegenüber, dass er das anders sieht. Und das Dritte, es wird immer die Frage gestellt, was hätte das in Halle verhindert? Nach meinem Wissen hatten wir in Halle 9 Mordversuche. 9. Und das Scheitern beim Eindringen in die Synagoge. Und dass es nicht zu einer noch größeren Katastrophe kam, hatte auch mit dieser Waffe zu tun. Weil sie oft versagt hat. Wie das bei einer seriell oder professionell hergestellten Waffe verlaufen wäre, möchte ich jetzt gar nicht spekulieren. Und wie es in Halle ausgesehen hätte, wenn wir das amerikanische Waffenrecht hätten, möchte ich auch nicht spekulieren. Ich möchte, dass die Sportschützen ihren Sport ausüben können, unbürokratisch. Da gibt es auch überhaupt keinen Generalverdacht. Aber ich möchte, dass wir auch einen gesellschaftlichen Konsens haben, dass Waffen nicht in die Hände von Extremisten gehören, wozu die Sportschützen nicht zählen. Um das deutlich zu sagen. Man muss ja heute in Deutschland alles ausdrücklich ausschließen, weil es sofort unterstellt wird. Wenn wir das unter Internet durchstöbern, ist es kein Generalverdacht an die Internetnutzer, sondern wir wollen die Schwerverbrecher aus dem Internet rausfiltern. Das ist die Zielsetzung. Und deshalb habe ich mit dem Ansatz überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich habe sogar entschieden, dass wir die Bedürfnisprüfung für Sportschützenmitglieder, dass nach 10 Jahren Mitgliedschaft in einem Sportschützenverband diese Bedürfnisprüfung nicht mehr erforderlich ist. Der Gesetzentwurf liegt im Bundestag seit vielen, vielen Wochen. Weitere bürokratische Erleichterung. Aber ich muss als Innenminister auf den Schutz unserer Bevölkerung auch achten. Und durch die Vermeidung des Missbrauchs und des illegalen Waffenhandels. Das ist für mich so selbstverständlich, der ich ein großer Anhänger vor allem der Bayerischen Schützenvereine und Verbände bin. Aber jetzt natürlich auch von ganz Deutschland. Und ich habe mit denen gesprochen, ich war bei ihrer Mitgliederversammlung, da bin ich gelobt worden, ausgezeichnet worden, dass ich die Sportschützen unterstütze bei ihren Anliegen.
Ich muss als Vorsitzender dieser Pressekonferenz die Zeit, ein bisschen auf die Zeit achten. Ich weiß nämlich im Gegensatz zu Ihnen, dass ich schon zehn Wortmeldungen hier habe und aber wir haben keine Sie, halbe Stunde.
Frau Melte, seien Sie mir. Nein, der Regierungssprecher sagt, wenn wir länger brauchen, dann sollen wir die Zeit aufbrechen.
Das hat der Regierungssprecher mit mir nicht abgesprochen.
Das hat er im Kabinett gesagt, wenn die Zeit länger dauert.
Stimmt.
So, aber das ist doch so ein wichtiger Vorgang, dass wir hoffentlich einen gesellschaftlichen Konsens haben, wie wir unser deutsches Waffenrecht gestalten. Die Tätigkeit der Sportschützen weiterhin unbürokratisch zu ermöglichen, aber die Lücken, die unser Waffenrecht noch hat, sie Extremismus zu schließen. Da bin ich total überzeugt.
Die nächste Frage hat Herr Jung, bitte.
Ja, mit der Bitte um kurze Antworten, Herr Seehofer, ich gucke Sie da an. Ich beziehe mich auf Punkt 8. Da sagen Sie, wir setzen uns für eine längerfristige, nachhaltige Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements für Demokratie und gegen jede Form von Extremismus ein. Frau Giffey hat das ja auch schon angedeutet. Nun fordert Ihr Ministerium und Frau Giffey ja ein Demokratiefördergesetz. Herr Seehofer, warum ist es mit Ihnen nicht zu machen? Also warum kann man das nicht gesetzlich regeln, dass zum Beispiel Exit und andere Förderungen von Projekten gegen Rechtsextremismus verstetigt werden? Und Frau Giffey, mich wundert, dass Sie hier anscheinend stolz darauf sind, dass dieses Projekt Demokratie leben in den nächsten Jahren das gleiche Niveau an finanzieller Unterstützung bekommt. Also wenn Sie ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus schüren, dann erwartet man doch, dass Sie mehr Geld gegen Rechtsextremismus finden in diesen Projekten. Wo ist das Geld? Warum wollen Sie da nicht mehr reinstecken? Und Frau Lamprecht, die Kritik der letzten Jahre ist ja, ich erwarte ja kurze Antworten, Frau Welti. Frau Lamprecht, das Problem.
Über die Länge der Frage diskutieren wir dann auch nochmal.
Die großen Player, die machen ja eine simple Kosten-Nutzen-Rechnung auf, wenn es um Beschwerden geht und so weiter. Und da ist es doch angebracht, das Haftungsrecht zu ändern. Also Facebook reagiert doch erst bei Strafen laut Experten im zwei- und dreistelligen Millionenbereich. Da habe ich jetzt nichts bei Ihnen gelesen, genauso wenig wie zu den Gamern, Herr Seehofer.
Erstens, im Koalitionsvertrag ist wunderbar geregelt ab der Zeile 5585, Demokratie stärken, Extremismusprävention verbessern. Herrliche Sätze, sehr gute Sätze. Ich habe das unterschrieben. Verhandelt haben das die Fachleute. Und der Gedanke findet sich jetzt hier wieder heute im Kabinettsbeschluss. Zweitens, wir haben vereinbart, Frau Giffey und ich, dass wir jetzt die nächsten Wochen noch nutzen, um zu entscheiden und zu prüfen, wo brauchen wir rechtlichen Änderungsbedarf. Das eine ist die finanzielle Seite. Da haben wir jetzt für den Nahbereich vom Scholz das Geld bekommen. Und jetzt müssen wir noch prüfen, wo brauchen wir rechtliche Veränderungen. Und das werden wir tun. War das kurz genug?
Zu den Gamern wollen Sie nichts sagen?
Was haben Sie jetzt für Probleme mit den Gamern?
Ja, Sie haben ja Probleme mit den Gamern. Jetzt haben Sie da ja nichts mitgebracht heute.
Ich habe doch ausreichend erklärt in der aus Ihrer Sicht zu langen Eingangsbemerkung, dass wir das Internet insgesamt in den Blick nehmen und dass das Internet auch nach Meinung der großen europäischen Mitgliedsländer eine Stelle ist, wo wir uns bei der Terror-, bei der Extremisten- und bei der Kriminalitätsbekämpfung wesentlich intensiver damit beschäftigen müssen. Und wenn jemand die Gamer-Szene benutzt, um seine unlauteren Ziele zu realisieren, dann müssen wir uns solche Leute dort auch anschauen und aus dem Verkehr ziehen. Das ist ganz klar ohne, das sage ich nochmal, allen Millionen und weltweit Milliarden Internetnutzern einen Generalverdacht auszusprechen. Was im analogen Bereich strafbar ist und verfolgt wird, muss im digitalen Bereich auch verfolgt werden.
Ich darf Ihre Antwort so kurz beantworten, wie es bei Frauen üblich ist, nämlich sehr kurz. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sieht heute schon die Möglichkeit vor, dass dann, wenn Vorgaben nach diesem Gesetz nicht eingehalten werden, Sanktionen verhängt werden können. Das war übrigens in diesem Sommer so. Das Bundesamt für Justiz hat eine Geldbuße von 10 Millionen gegenüber Facebook verhängt, weil die Meldewege nicht so unserer Einschätzung nach sind, wie das Gesetz es vorschreibt. Das wird in einem weiteren Schritt, weil das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wird ja insgesamt evaluiert, auch noch mal genau zu beobachten sein. Und genauso wird es auch bei dieser Fragestellung sein. Das heißt, das ist keineswegs so, dass wir da mal nett nachfragen, bitte meldet doch und seid doch bitte so nett, sondern das ist eine klare gesetzliche Vorgabe. Und so werden wir sie auch formulieren, auch mit den entsprechenden Konsequenzen, wenn das nicht eingehalten wird.
Also wird das Haftungsrecht geändert?
Wir werden Sanktionen, wir werden Geldbußen einfordern, wenn das, was wir vorgeben im NetzDG, nicht umgesetzt wird.
Frau Giffey, bitte.
Ja, ich würde gerne noch mal richtigstellen. Wir haben mit dem Programm Demokratie leben ja ein Programm, was eigentlich befristet war bis 2019. Die Entscheidung ist getroffen worden durch mich und mein Ministerium, dass wir weitermachen. Wir hatten in der Finanzplanung bisher nicht so ein großes Budget drin für die Weiterführung, für die Entfristung des Programms. Insofern ist das schon ein wichtiger Punkt, dass wir jetzt eine klare Verabredung haben über Planungssicherheit in den nächsten 4 Jahren. Und das bedeutet, dass wir schon auch ein bisschen wegkommen von dieser Diskussion, die sich ja gerankt hat in den letzten Wochen, auch Kürzungsbefürchtungen. Wir können mit Sicherheit sagen, dass wir mindestens 115 Millionen Euro einplanen werden. Das ist eine Mindestangabe. Wir sind auch jetzt im parlamentarischen Verfahren ja noch. Das heißt, der Einsatz für die Erhöhung der Mittel wird auch von meiner Seite weitergehen an dieser Stelle. Aber ich will auch noch mal sagen, es gibt kein anderes europäisches Land, das überhaupt so ein Förderprogramm in dieser Größenordnung in einem dreistelligen Millionenbetrag hat, das sich für Demokratieförderung und Extremismusprävention einsetzt. Und wir haben auch innerhalb der Programmumsetzung ja einen Schwerpunkt gesetzt, die Mittel gegen Rechtsextremismus und gegen Antisemitismus zu erhöhen. Sowohl auf allen drei Ebenen, sowohl bei den Partnerschaften für Demokratie, die mehr Geld bekommen, als auch bei den Landesdemokratiezentren, die sich zu einem großen Teil, über die Hälfte der Mittel, werden für die Opferberatung, mobile Beratung, Ausstiegsberatung eingesetzt, als auch in den bundesweiten Modellprojekten und Kompetenznetzwerken. Insofern wird es eine Schwerpunktsetzung da an dieser Stelle auch ganz klar geben. Und natürlich, Sie sprechen es an, das Demokratiefördergesetz wäre ein großer, großer Schritt nochmal über ein Bundesprogramm hinaus. Wenn wir uns fragen, wie können wir zu einer Verstetigung, zu einer dauerhaften Finanzierung für bestimmte Projekte kommen, die wir einfach brauchen in Deutschland, dann ist das durch Bundesmodellprogramme nur begrenzt zu machen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Wenn wir das anders haben wollen in Deutschland, brauchen wir eine gesetzliche Grundlage. Deshalb ist mein Einsatz für so ein Demokratiefördergesetz, das ist aber im Moment noch stark in Diskussion, um das auch zu sagen. Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir die rechtlichen Möglichkeiten prüfen werden, auch gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Insofern nicht weniger, sondern mehr auch tatsächlich für diese Themen.
Letzter Zusatz, bitte.
Können Sie ganz kurz sagen, woran das Gesetz dann scheitert? Also wer ist denn dagegen in der Bundesregierung? Herr Seehofer?
Das ist ganz einfach beantwortet, dass meine Fraktion davon weniger hält. Trotzdem bin ich der Meinung der Frau Giffey, dass wir die rechtlichen Grundlagen und die Notwendigkeit weiter diskutieren und prüfen müssen. Und was ich schon letzte Woche in der Regierungsbefragung dem Parlament mitgeteilt habe, je mehr man weiß über den Inhalt eines möglichen Gesetzes, desto einfacher wird es auch werden, dafür Zustimmungen zu bekommen.
Frau Diekmann hat die nächste Frage, bitte.
Frau Lambrecht, Nicole Diekmann vom ZDF. Sie sprachen eben von der Verschärfung des 185er. Wenn wir mal auf den Fall Renate Künast gucken, dafür muss man den 185er nicht verschärfen. Wo sind denn die Mittel, um Richter, um Polizisten zu schulen, die immer noch in vielen Teilen, wie man hört, wenn man sich länger mit dem Thema beschäftigt, lückenhafte Kenntnis haben darüber, wie man mit solchen Delikten im Netz umgeht?
Also das ist eine Diskussion, die völlig davon abgekoppelt ist, die Verschärfung des 185, weil es darum geht, eben die besondere Qualität von Beleidigungen im Netz strafrechtlich zu würdigen. Ich gehe jetzt nicht auf konkrete einzelne Urteile ein, da haben Sie sicherlich Verständnis dafür. Aber was absolut notwendig ist, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und da sind wir auch in der Diskussion, auch mit unseren Länderkollegen, sowohl bei der Innenministerkonferenz als auch bei der Justizministerkonferenz, dass wir sensibilisieren müssen, dringend. Und das ist eventuell auch Fortbildung, da will ich aber gar nicht in die Zuständigkeit der Länderkollegen eingreifen. Aber dass sie sensibilisieren müssen, dass erkannt wird, wenn Straftaten auch insbesondere mit einem extremistischen Hintergrund, antisemitischen Hintergrund vorliegen, dass da sensibel damit umgegangen wird, das ist eine Aufgabe, die wir uns auf allen Ebenen stellen müssen. Und da kann ich in dem Zusammenhang insbesondere bayerische Staatsanwälte ausdrücklich lobend erwähnen. Die haben es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, sie werden keine Einstellungen mehr vornehmen bei Anzeigen, die einen antisemitischen Hintergrund haben. Also eine ganz klare Ansage, da wird nicht mehr eingestellt mit der Botschaft, naja, ist ja vielleicht nicht ganz so wichtig, sondern da wird ermittelt und das ist, glaube ich, der richtige Umgang. Und diese Sensibilisierung für bestimmte Zusammenhänge, die ist eine Aufgabe der Justiz insgesamt.
Da frage ich nochmal nach. Da gibt es aber noch keinen konkreten Fahrplan, keinen Maßnahmenkatalog oder irgendwas Greifbares.
Also momentan findet unglaublich viel, insbesondere in den Justizverwaltungen in den Ländern statt. Da werden Schwerpunktstaatsanwaltschaften gebildet, da werden besondere Zuständigkeiten gebündelt. Also daran sehen Sie, dass sehr viel schon im Fluss ist, im Weg ist. Und wir, glaube ich, sind jetzt auf allen Ebenen auch gut beraten, das zu begleiten. Und da, wo eben noch zusätzlich dann etwas erforderlich ist, auch die Möglichkeiten dafür zu schaffen.
Frau Buschow mit der nächsten Frage, bitte.
Wenn ich darf, auch ganz kurz eine Nachfrage zum Thema
Melderegister. Wenn Sie sich nur mal kurz vorstellen möchten,
Corinna Buschow vom EPD, Entschuldigung. Die eine zum Thema Melderegister Auskunftssperren. Können Sie schon schildern, was es künftig für Voraussetzungen bedarf, um eine Auskunftssperre zu bekommen? Und die zweite Frage richtet sich vor allen Dingen an Minister Seehofer. Bei den Innenministern, beim Treffen der Innenminister von Bund und Ländern wurden ja noch weitere Maßnahmen besprochen. Schutz von Synagogen zum Beispiel, disziplinarrechtliche Konsequenzen bei Beamten, wenn sie extremistische Bestrebungen hegen, die noch nicht Teil des Pakets sind. Kommen die noch oder sind die quasi jetzt vom Tisch?
Also zum Melderegister hat die Frau Kollegin Lambrecht alles erforderlich gesagt. Wir müssen die Personen schützen und aus dem Melderegister sperren, die bedroht werden, zum Beispiel Morddrohungen haben. Wir haben sowas schon im Telefonbuch durchaus, dass jemand sagen kann, Sie werden mich zum Beispiel nicht im Telefonbuch finden. Und dass wir nicht immer über Dritte sprechen. Und Ähnliches muss man im Melderegister machen zum Schutz dieser Person. Es ist heute im Kabinett auch mal darauf hingewiesen worden, welchen wahnsinnigen Stress Menschen haben, die in der Arbeitsagentur arbeiten, jeden Tag mit solchen Situationen konfrontiert sind. Auch die müssen wir schützen. Und deshalb wird es jetzt hier sehr auf die juristische Formulierung ankommen, aber das politische Ziel ist einhellig im Kabinett. Die andere Frage war, was ist jetzt mit den Punkten, die Sie auch mit den Ländern besprochen haben? Die sind ja erledigt. Wir sind alle 16 Länder und der Bund der Meinung, dass Synagogen regelmäßig geschützt werden müssen. Vor allem, wenn sich Personen in der Synagoge aufhalten. Das haben die Länder zugesagt und das praktizieren sie auch nach unserer Erkenntnis. Genauso haben wir mit den Ländern vereinbart, jetzt natürlich war Halle, hatte den Bezug Synagoge, aber wir müssen genauso im Blick behalten, die Moscheen, das können nur die Länder mit den Verbänden vor Ort machen. Wir haben 2000 Moscheen in Deutschland. Aber wir müssen genauso in bestimmten Situationen christliche Kirchen im Blick haben. Eine Christmette war immer schon in den letzten Jahren auch aus Sicherheitsgründen, besonders in der Beobachtung, und auch da müssen wir Sicherheit gewährleisten. Also der Punkt ist ja in der Exekutive, in der Umsetzung oder schon umgesetzt. Dann, was wir jetzt hier nicht so breit ausgeführt haben, weil es auch schon in der Umsetzung ist, ist die personelle und organisatorische Veränderung beim Bundeskriminalamt und beim Bundesamt für Verfassungsschutz. hier kann ich nur noch mal wiederholen, hier müssen wir spiegelbildlich mindestens das Gleiche machen, was wir seit Jahren beim islamistischen Terror und seiner Bekämpfung haben. Das wird jetzt exakt spiegelbildlich gemacht für Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus und Antisemitismus, der ja viele Facetten hat, aber das wichtigste Bindeglied ist immer noch zwischen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Wir wissen auch, dass es einen Antisemitismus im Islamismus gibt, dass es auch einen linken Antisemitismus gibt, aber mir ist jetzt wichtig, dass wir die Antworten auf die jetzigen Herausforderungen geben. Und deshalb gilt alles, was wir mit den Ländern besprochen haben, weiter. Wir haben jetzt die Dinge nicht mehr so ausdrücklich aufgenommen, die bereits umgesetzt sind. Also Schutz der Synagogen, Aufbau, Bundeskriminalamt, Bundesverfassungsschutz. Das bleibt alles, wie wir es besprochen haben. Da warten wir jetzt nur noch die abschließende Sitzung des Haushaltsausschusses ab, weil wir ja da die Personalentscheidung dann bekommen. Haben wir sonst noch ein Defizit zu den Ländern? Nein.
Ich habe jetzt keins zumindest.
Ja, also das bleibt voll, was ich mit den Ländern besprochen habe.
Herr Kollege, bitte.
Ja, Christian Wilp von NTV und RTL. Eine Frage an den Innenminister aus aktuellem Anlass. Sie haben ja eingangs gesagt, den Worten müssen Taten folgen. Vergangene Nacht ist wieder jemand vor einen einfahrenden Zug geworfen worden. In dem Fall war es eine U-Bahn hier in Berlin am Kottbusser Tor.
Wenn wir die Frage
Tor.
Hinten anstellen, weil sie jetzt mit diesem Paket nicht wirklich was zu tun hat.
Ja, aber hat ja schon mit dem Thema Kriminalität und dergleichen
ja,
zu tun.
Aber
also mich würde fragen,
Rechtsextremismus
was
ist das Thema in diesem Falle
geplant ist. Oder wird, oder kann man das
kann man
verändern?
Auch kurz sagen, obwohl das auch ein ernstes Thema ist, überhaupt diese Verrohung unserer Gesellschaft, die zunehmende Gewalt auf dem Sportplatz bis hin zum Bahnsteig. Wir haben uns ja getroffen mit dem Verkehrsminister, mit der Bahn. Wir sind auch im Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden. Oft ist ja für den Nahverkehr sind die Kommunen zuständig. Mit zwei Schwerpunkten Polizeipräsenz verstärken. Und zweitens sehr zügig checken, welche baulichen Schutzmaßnahmen man treffen kann auf Bahnsteigen, damit das Reinschubsen in die Gleise deutlich erschwert wird oder unmöglich gemacht wird. Das ist bereits erfolgt.
Herr Fürstenhofer, kommen wir mit Ihnen zum Thema zurück.
Ja, Marcel Fossen, Deutsche Welle. Gesetzesverschärfung, die Frage richtet sich potenziell an alle drei. Ich überlasse Ihnen, wer darauf antworten möchte. Gesetzesverschärfung, Reformen, Behörden nach Anschlägen, nach dem Auffliegen des NSU und so weiter, hat es ja viele gegeben. Man kann ja zurückgehen bis zum 11. September 2001. Vor dem Hintergrund meine Frage, inwiefern haben Sie bei der Ausarbeitung des neuen Punkteplanes vielleicht auch Umsetzungsdefizite entdeckt, die jetzt möglicherweise dann damit beseitigt werden sollen?
Also wir haben uns fest vorgenommen, dass wir hier jetzt keinen Aktionismus vorlegen, sondern bei jedem Punkt sehr genau begründen können die Notwendigkeit. Und ich glaube, darum haben sich jetzt alle drei bemüht. Alle drei sind weit entfernt von diesen Mechanismen. Jetzt ist was passiert, jetzt muss ein Aktionismus stattfinden. Das ist genauso schädlich wie Entrüstung und dann Übergang zur Tagesordnung. Und deshalb können wir bei jedem Punkt sagen, warum es notwendig ist. Und ich war sehr, sehr froh am Montag und Dienstag, dass unsere sechs großen EU-Länder diese Notwendigkeiten für sich, für ihre Länder auch bejahen. Das Internet ist eine Schlüsselstelle geworden für Kriminalität. Und da müssen wir ran.
Vielleicht kann man dazu auch ergänzen, es geht ja auch darum, dass wir einfach gesellschaftliche Veränderungen haben. Wenn Sie sich die Lage 2001 angucken bis heute, das sind 20 Jahre fast, die wirklich auch, was die Digitalisierung angeht, was aber auch gesellschaftliche Veränderungen angeht. Wir erleben in Teilen eine Spaltung der Gesellschaft. Darauf müssen wir reagieren. Wir sehen eine Verrohung der Sprache. Wir sehen, dass Menschen sich abkehren von der Demokratie. Und das geht durch alle gesellschaftlichen Schichten und jedes Alter. Täter. Und das ist etwas, was zutiefst ernst zu nehmen ist, auch eine Gefährdung unseres demokratischen Systems, unserer Gesellschaft, die wir haben. Und es geht um letztendlich nichts Geringeres als den Erhalt des sozialen Friedens und des sozialen Zusammenhalts in Deutschland. Und das sind auch neue Entwicklungen, auf die mit neuen Antworten auch zu reagieren ist, gerade was die Digitalisierung und die Rolle des Internets angeht, aber auch was gesellschaftliche Haltungen angeht. Und deswegen müssen alle Maßnahmen, die hier überlegt werden, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen gesehen werden. Ich hatte gestern mehrere Vertreter der jüdischen Gemeinde und der großen jüdischen Organisationen in Deutschland bei mir im Ministerium zu Gast. Und wir haben über die Entwicklung der letzten anderthalb, zwei Jahre gesprochen, wo alle einhellig gesagt haben, es gibt eine Verstärkung des Antisemitismus, ein Alltagserleben, was da ist. Wir sehen auch, wenn wir uns mit Vertretern der Muslime unterhalten, dass sie uns auch sagen, es gibt eine Verschärfung der Muslimfeindlichkeit. Das sind alles Dinge, die man sehen muss dabei und wo wir überlegen müssen, was können wir mehr tun als das, was wir jetzt schon tun. Und dazu soll ja auch dieser Beschluss heute einen Beitrag leisten. Und da geht es einfach auch darum, nach vorne zu schauen und zu überlegen, wie kann man adäquat auf Lagen, die wir jetzt haben, reagieren.
Darf ich Ihnen als Ältester in dieser Runde noch eine Lebenserfahrung mitteilen? Sie haben in der Politik nie einen Punkt erreicht, wo Sie sagen können, jetzt haben wir alles geschafft. Es ist eine ständige Baustelle. Und wenn Sie glauben, jetzt haben wir alles erledigt, kommt ein neues Problem. Ich beklage das nicht, aber es gehört zur Lebensrealität.
Es ist Aufgabe von Politik, sowas zu gestalten und sowas dann auch aufzunehmen und darauf zu reagieren. Und wenn Sie eine Situation erleben, eine Entwicklung erleben, dass der Eindruck entsteht, im Netz entsteht ein oder ist ein rechtsfreier Raum und da kann ich mich nicht mehr frei bewegen, weil ich bedroht werde, weil ich mir das gefallen lassen muss, weil niemand was dagegen tut, dann kann Politik sich nicht zurückziehen und kann sagen, ja, das haben wir damals nicht erkannt, deswegen machen wir es heute nicht, sondern dann ist natürlich Handeln geboten und es ist dringend geboten, damit die gleichen Regeln im Netz gelten wie in der analogen Welt. Das ist eine Anforderung von ganz, ganz vielen Menschen in diesem Land und der kommen wir nach.
Herr Kollege, bitte.
Nader Mohammed, freier Journalist. Frage an Herrn Seehofer. Wir merken schon, dass der Staat ist sehr hellwach mit Bekämpfung des Rechtsextremismus und des Islamismus. Aber ist der Staat jetzt blind auf dem linken Auge? Laut Verfassungsschutzbericht 2018, Seite 110, gibt es 32.000 Linksextremisten. Warten wir, bis eine große Katastrophe passiert von dem Linken und dann kommen Sie mit Gegenmaßnahmen und anderer Bekämpfungsstrategie? Danke.
Ich kann nicht oft genug sagen, wir sind auf keinem Auge blind. Wenn wir jetzt den Kampf gegen Rechtsterrorismus, Extremismus, Antisemitismus verstärken, ist es dringend notwendig, weil wir hier nicht in gleicher Weise gewappnet waren wie beim islamistischen Terror und anderen Dingen. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir die Dinge Reichsbürger, islamistischer Terror, Linksextremismus vernachlässigen. Das habe ich mehrfach hier schon auch von dieser Stelle aus gesagt. Es kommt zum Beispiel überhaupt nicht in Frage, dass wir aus der Bekämpfung des islamistischen Terrors Personal abziehen, um damit beim Rechtsextremismus mehr Personal zu haben. Sondern dieses Personal für rechts muss als Add-on vom Haushaltsausschuss oder sollte, ich muss es anständig formulieren, sollte zur Verfügung gestellt werden. Wir werden aber nicht nachlassen in der aller anderen politischen motivierten Kriminalität, die insgesamt sehr hoch ist, von der Zahl her auch, Sie haben die Zahlen ja genannt, nicht nachlassen. Das ist der eindeutige Auftrag an die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz und auch an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Und ich bin ganz sicher, dass der Kanzleramtschef das Gleiche für den BND und die Verteidigungsministerin für den militärischen Abschirmdienst macht. Das ist bitter notwendig. Ich habe ja mal die große Linie dargestellt, die seit den NSU-Morden und den Erkenntnissen daraus in Deutschland stattgefunden hat. Und darauf muss der Staat eine wirksame Antwort geben. Und das tun wir. Aber jetzt vernachlässigen wir nicht das andere.
Aber es gibt kein
Ganz Personal. Kurzer Zusatz, bitte.
Ja, aber es gibt keine Aufstockung bei Personal für die Beamten, Kriminalbeamten oder Verfassungsschützer, die arbeiten gegen Linksextremismus. Richtig, ja, sie haben extra Stellen vom Bundestag, aber gegen Links nicht.
In den letzten Jahren sind wir als Deutschland bei der Bekämpfung links und islamistischer Terrorismus auch bei den Reichsbürgern sehr gut geworden und sind gut. Der Handlungsbedarf besteht jetzt in diesem Bereich, den wir gerade besprechen.
Herr Gavrilis, bitte.
Panayiotis Gavrilis für den Deutschlandfunk. Sie haben gesagt, Herr Seehofer und Frau Lamprecht, Waffen gehörten nicht in die Hände von Extremisten. Wenn man sich jetzt die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremisten, ich glaube, es sind 13.000, anschaut, wenn es um das Thema Entwaffnung geht, heißt es auch, diese Regelabfrage gilt nur für zukünftige Waffenscheine oder wird es auch eine Abfrage geben der Personen, die jetzt als rechtsextrem gelten und möglicherweise auch Waffen besitzen? Und werden die dann gegebenenfalls den entnommen? Und wie soll das dann passieren? Und eine zweite Frage, Herr Seehofer, Sie hatten mit Ihren Kollegen, Innenministerkollegen, den Punkt Vereinsverbote nutzen damals auf die Liste gesetzt. Davon liest sich jetzt nichts. Ist das sozusagen drunter gefallen oder wo findet sich das wieder? Danke.
Es befindet sich in meiner Aussage wieder, dass wir mit Hochdruck bei 6 Vereinen weiterhin checken, ob Verbot möglich ist. Und dabei bleibt es. Das ist eine reine Exekutivmaßnahme des Bundesinnenministers. Und mit den Waffen, das meinen wir schon ernst. Das steht jetzt nicht hier so nur da, sondern dann muss auch wir haben ja Formulierungshilfen für die Parlamentarier sogar heute beschlossen, wie man das dann auch rechtlich gewährleisten kann.
Das heißt, wenn im Verfassungsschutz Erkenntnisse über einen Extremisten vorliegen, dann werden diese an Waffenbehörden geleitet und dann gegebenenfalls ja entwaffnet und die entsprechende Waffenbefugnis entzogen.
Also es gilt auch für die, die bis jetzt als gewaltbereit rechtsextrem gelten?
Ja.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Frau Kollegin, bitte.
Christine Becker vom ARD Hauptstadtstudio. Ich habe eine Frage an Herrn Seehofer und eine an Frau Lambrecht. Und zwar zum Personal. Könnten Sie nochmal ausführen bei dieser neuen Zentralstelle beim BKA, wie man sich das sozusagen im Umfang her von den Stellen vorstellen kann? Das wäre meine erste Frage. Und Frau Lambrecht, natürlich wird ja diese Zentralstelle letztlich die Strafverfolgung nicht zu Ende führen können, sondern dazu braucht man ja dann auch die Staatsanwaltschaften und die Gerichte. Und da gibt es ja nun dann trotzdem auch die Kritik, dass dafür im Prinzip kein neues Personal klar vorgesehen ist. Sie haben zwar Punkt 9, der sagt, wir wollen das stärken und wir wollen da auch natürlich irgendwie unterstützen, aber letztlich ist es ja irgendwo auch zu großen Teilen Ländersache. Allerdings kommt da dann eben die Kritik, jetzt wird in Berlin sehr viel Neues vorgeschlagen, was wir dann alles noch umsetzen sollen. Wir kommen jetzt schon nicht hinterher. Wie wollen Sie das denn sozusagen lösen?
Was die Stellen jetzt für BKA und BRV betrifft, haben mir verschiedene Mitglieder des Haushaltsausschusses in den letzten Wochen gesagt, es war kein schöner Akt, dass sie aus der Öffentlichkeit mitgeteilt bekamen von mir, wie viele Stellen sie genehmigen sollen. Nun, jeder Minister ist in der Endphase der Haushaltsberatung ein demütiger Mensch. Und deshalb kann ich Ihnen nur sagen, keine Zahl, sondern dass wir doch erheblich an zusätzlichen Stellen brauchen für beide Behörden. Da bitte ich jetzt einfach um Verständnis. Da ist mir der Erfolg in der Sache wichtiger als die Veröffentlichung einer Zahl heute.
Alles klar, dann bin ich jetzt dran. Gut. Im Zusammenhang mit der Verfolgung ist uns sehr wichtig, dass das BKA Mittel dazwischen geschaltet ist, dass also Meldungen ans BKA erfolgen und dann an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet werden und dort schon bestimmte Sachverhalte geprüft werden auf dann strafrelevanten Hintergrund. Das ist so ähnlich, wie wir es heute schon haben bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung über die FIU, über die Financial Intelligence Unit. Unit. Auch dort, von dort werden dann erst an die jeweiligen Ermittlungsbehörden weitergeleitet. In Bezug auf die personelle Situation in den Ländern, da bin ich froh, dass wir in dieser großen Koalition einen Pakt für den Rechtsstaat geschlossen haben. Das ist ja Gegenstand des Koalitionsvertrages gewesen und der ist mittlerweile auch schon mit Leben erfüllt. Zum einen, wir auf Bundesebene haben ja die Verantwortung für BGH und für den Generalbundesanwalt und haben da unsere Hausaufgaben gemacht. Und in den Ländern ist das auch geschehen. Da kann man sich noch mehr wünschen. Und es stehen ja auch noch über 1.000 Stellen an. Insgesamt sind 2.000 zusätzliche Stellen vereinbart. Die zweite Stufe steht noch aus. Und da wird es auch mit den Ländern, denn es ist Länderverantwortlichkeit, mit den Ländern darüber zu sprechen sein, in welcher Geschwindigkeit denn jetzt dieser Aufwuchs, den wir vereinbart haben, aber auch kommen wird. Was allerdings möglich ist durch diesen Pakt für den Rechtsstaat, ist, dass die Justizminister in den Ländern auch in Haushaltsberatungen ein anderes Standing haben, dass sie nämlich diese Verpflichtung, die sie ja eingegangen sind, auch erfüllen müssen und dass deswegen wahrscheinlich auch die Verhandlungsposition, wenn es dann darum geht, dafür auch die entsprechenden Stellen und das Geld zu bekommen, eine bessere ist, dadurch, dass man diesen Pakt für den Rechtsstaat geschlossen hat.
Vielleicht möchte Frau Giffer für den Bereich Prävention ergänzen.
Ich denke, dass das jetzt ausreichend erläutert wurde. Wir haben in den Fragen der Projektförderung, die wir dort machen, natürlich ein gleiches Ziel. Und es ist für uns von großer Bedeutung, dass wir gerade denjenigen, die da über viele Jahre Erfahrung haben, die auf den verschiedenen Ebenen sind, auch das Signal geben können, dass sie eine verlässliche, kontinuierliche Arbeit machen können. Das können wir mit der Entscheidung jetzt zur Ausstattung des Programms Demokratie leben. Ich würde das gerne natürlich noch stärker durch eine rechtliche Grundlage absichern. Und darüber müssen wir jetzt sprechen. Das werden wir auch machen.
Wir könnten nicht alle Fragen beantworten in dieser Stunde. Ich sage herzlichen Dank an die Runde auf dem Podium. Ich sage danke für das Interesse.